Liebe Hörerin, lieber Hörer, wie schnell das doch geht. Heiligabend war vor 3 Wochen und das neue Jahr ist schon 14 Tage alt. Von der Festzeit bleibt nur noch die Erinnerung. Bei uns zu Hause hat Weihnachten dieses Jahr allerdings eine glanzvolle Spur hinterlassen. Meine Töchter haben den Glitzer entdeckt. Das ist dieser feinkörnig, farbig glänzende Sand, womit man Briefe, Zeichnungen und Christbaumschmuck zum Funkeln bringen kann. Die beiden haben den Glanz so großzügig in der Wohnung verteilt, dass auch am 14. Januar hin und wieder etwas davon aufblitzt. Ein letztes Funkeln heiliger Abend im Pullover. An Weihnachten erinnert mich auch die Krippe im Wohnzimmer. Sie steht neben der Babystube. Entweder kommen das Jesuskind, die Engel, Maria und Josef auf Besuch in die Stube, oder der Stallwirt mit Betten, Schränken und dem kleinen Holzkühlschrank ein bisschen modernisiert. Vielleicht passt das nicht ganz zu den schönen Krippenfiguren aus Brienz. Aber das Spiel der Kinder verlängert uns die Weihnachtszeit. Auch wenn dabei ein paar Engelsflügel in Brüche gehen, die heilige Familie muss nicht schon an Neujahr in Kisten verpackt auf dem Estrich verschwinden. Das ist eigentlich ganz im Sinn und Geist des kirchlichen Kalenders. Im Unterschied zum schnellen Sonnenjahr zählt die Kirche auch den 2. Sonntag im neuen Jahr zum Weihnachtsfestkreis. Das Fest der Geburt wirft seinen Schein rückwärts in die Adventszeit und vorwärts bis zur Fastenzeit. Und über dem Ganzen steht Epiphanie, auf Deutsch Erscheinung. Wir feiern den Lichtschein, der aufleuchtet im Leben des Jesus von Nazareth. Den göttlichen Glanz, der über seiner Geschichte aufblitzt und hoffentlich unsere Wohnzimmer und Herzen erhellt. Und das braucht etwas Zeit. Schließlich will sich das Weihnachtsevangelium in das neue Sonnenjahr einnisten. Ich weiß, moderne Zeitgenossinnen und Zeitgenossen haben mit der Weisheit des Kirchenjahrs nur noch wenig am Hut. Erst recht wir reformierten Christen. Aber das soll uns nicht daran hindern, von der Tradition und vom Spiel der Kinder etwas zu lernen. Wenn es um die Vermarktung der Christusfeste geht, laufen die Dinge ja etwas anders. Vor allem schneller. Im November werden die ersten Sterne und Christbaumkugeln in die Schaufenster gehängt. Es wird fleißig künstlicher Schnee versprüht und der Samichlaus fährt bei jedem zweiten Teefasspott mit einem Schlitten voller Geschenke in die gute Stube, damit wir auch ja nicht vergessen, unseren Lieben alle Wünsche zu erfüllen. Aber am 27. Dezember ist Schluss. Aus ohne Amen. Die Konsumwelt kennt keine Epiphanie, keinen festlichen Nachklang und keine besinnliche Nachdenklichkeit. Die Einkaufstempel werden geräumt für den Ausverkauf. Das gilt natürlich auch für so profane Feste wie Silvester und Neujahr. Am 3. Januar ist Schluss. Am 2. Sonntag nach Epiphanias wird in der Kirche ein Evangelium gelesen, das ein Bildwort Jesu aufnimmt. Es nimmt Bezug auf Weihnachten, wenn auch auf sehr indirekte Weise, und es wünscht ein gutes Neues, wenn auch auf sehr eigenartige Weise. Es steht im 2. Kapitel des Markus-Evangeliums. Dort heißt es, die Leute kamen zu Jesus und fragten ihn, warum seine Jünger nicht fasten wie die Jünger des Johannes und die Schüler der Pharisäer. Jesus antwortete, warum sollen sie? Solange der Bräutigam bei ihnen ist, es ist doch Hochzeit. Und dann fügte er eben dieses kleine Gleichnis an. Niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, sonst wird der Wein die Schläuche zerreißen und der Wein geht zugrunde samt den Schläuchen. Sondern neuen Wein füllt man in neue Schläuche. Was ist das Neue? Wo und wie erscheint es? Der Bräutigam, der zum Fest kommt, und der neue Wein sind Bilder für das Reich Gottes, das angebrochen ist. Für den Retter, der geboren ist. Im Markus-Evangelium gibt es zwar keine Weihnachtsgeschichte. Die Geburt des Menschen Jesu ist uninteressant. Dieser Evangelist kennt die Krippenszene nicht. Seine Epiphanie-Geschichte ist die Taufe Jesu. Eine eindrückliche Szene, dem Heiligabend durchaus ebenbürtig. Johannes tauft den Jesus von Nazareth und siehe, eine Taube flattert herab und eine Stimme erschallt. dies ist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Gott gibt sich zu erkennen, indem er sich zu diesem Menschen bekennt. Das ist er. Die Stimme verleiht Jesus göttlichen Glanz. Es scheint etwas auf, aber es verklingt auch wieder. Es bleibt der Klang, der Schein, der Hoffnung, ein Schimmern, ein Funkeln im Pullover Jesu, eine Erinnerung an die Epiphanie, die fragen lässt, ja, ist er es nun wirklich? Ist dieser eigenartige, eigensinnige Mann aus Nazareth tatsächlich der verheißene Retter und Erlöser? Über der Person Jesu liegt ein Geheimnis. Er gibt den Menschen um ihn herum Rätsel auf. Sie sind irritiert. Er fastet nicht. Er isst mit den Zöllnern. Es folgen ihm auch Frauen nach. Er heilt, treibt Dämonen aus und er predigt. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist genaht, kehrt um und glaubt das Evangelium. Da ist dieses Neue wieder. Jesus wünscht ein gutes und reich gesegnetes neues Jahr. Aber er bezieht sich nicht auf den Lauf der Sonne. Er spricht von der großen Wende. Sein neues Jahr ist erfüllte Zeit. Offensichtlich war das einigen zu früh. Das kann doch nicht wahr sein. So haben wir uns die Erfüllung nicht vorgestellt. Es ist noch nicht so weit. Wenn Gott uns nahe gekommen ist, geschehen doch ganz andere Dinge. Das Evangelium ist wie neuer Wein, den die Menschen mit den alten Schläuchen ihrer religiösen Vorstellungen nicht fassen können. Damals nicht und heute nicht. Jesus hatte seine Zeitgenossen irritiert, weil er überzeugt war und andere davon überzeugen konnte, dass sich die Zeit des Wartens erfüllt hat. Er passte ihnen nicht, weil er zu früh gekommen ist. In unsere schnelle Zeit passt er nicht, weil er immer zu spät kommt. Jesus hat sein Zeitfenster am Heiligabend. Dann soll er bitte subito erscheinen und am 26. heißt es wieder aus und Amen. Diesen Jesus können wir getrost mit Ochs und Esel in Kisten verpacken und auf den Estrich stellen. Der ist wirklich ein alter Zopf. Der andere Jesus aber, der Sohn des lebendigen Gottes, der uns durch die Zeiten sein Evangelium zuruft, zerreißt den alten Schlauch. Und darum vermute ich, dass die Botschaft vom nahen Gott, der in unseren Hütten wohnen und in unseren Stuben bleiben will, uns nie ganz passt. Es jagt uns die Aussicht auf eine Umkehr auch Angst ein. Was geschieht, wenn alte Schläuche zerreißen? Vielleicht müssen wir auch in dieser Beziehung wieder von den Kindern lernen. So hat es Jesus vorgeschlagen. Er dachte wohl kaum an weihnachtliche Glanz- und Krippenspiele. Aber dass wir uns wie Kinder der anderen Weltzeit öffnen, hören, staunen, vertrauen und uns den neuen Spielraum für Hoffnungen schenken lassen, das hoffte er. Dafür lebte er. Und wenn wir es hören und glauben, hat sich seine Hoffnung erfüllt. Dann ist eine neue Zeit angebrochen und es wird in uns heller. Mit dieser Hoffnung lässt sich leben. Und wenn sich jedes Jahr das Rad der Erinnerung an das Leben Jesu etwas langsamer dreht als das Sonnenrad und erst recht noch einmal langsamer als die Tretmühlen, in die uns überfüllte Agenden schicken, so lässt uns das die Zeit, die wir brauchen, um den neuen Wein in neue Schläuche zu füllen. Vielleicht ist auch das gemeint mit den neuen Schläuchen. Wir leben mit verschiedenen Rhythmen, im Fluge unserer Zeiten und doch im Kreis, mit der Sonne, aber auch mit den Erinnerungen an die Mitte der Zeit. Wir fliegen vorwärts mit dem Rücken zur Zukunft und wissen uns doch gehalten von dem, der unsere Zeit in Händen hält. Damit das Neue sich entfalten kann, braucht es in unserer Lebensführung eine gewisse Elastizität, ein Gefühl für die Dehnung, die uns das Leben in unterschiedlichen Rhythmen abverlangt, damit wir nicht aus dem Takt geraten. Die Erfüllung hat einen eigenen Rhythmus. Deshalb ist es nie zu spät, einander ein gutes neues Jahr zu wünschen. Jesus füllt seit 2000 Jahren seinen neuen Wein in unsere alte Schläuche. ohne Angst etwas zu verschütten. Das ist mir jedenfalls Grund genug, Ihnen heute ein gutes, reich gesegnetes neues Jahr zu wünschen.
Damit das Ende so wie der